Dienstagabend, wir melden uns mit den Sport 1 News. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir haben jede Menge vor. Denn zum Beispiel beim FC Chelsea ist es jetzt tatsächlich fix geworden. Die Meldung sozusagen, die gerade vor ein paar Minuten dann eingegangen ist. Thomas Tuchel ist jetzt offiziell Trainer des FC Chelsea. Also wir haben da ja gestern schon drüber gesprochen und am Sonntag ist das ja alles schon durchgesickert. Jetzt ist es eben auch offiziell und wir sind gespannt, wie er sich dann in der Premier League unter Beweis stellen wird. Mehr Infos finden Sie natürlich auch im Netz, haben Sie gerade schon gesehen bei sport1.de. Wir haben aber noch weitere Neuigkeiten, zum Beispiel beim FC Schalke 04. Die müssen sich jetzt wohl oder übel mit Liga 2 beschäftigen. Was das für den Club am Ende bedeuten könnte, das werden wir mal ein bisschen aufklären. Manuel Neuer wird auch eine Rolle spielen. Zuletzt gab es viele Gegentore beim FC Bayern München. Jetzt am Wochenende gegen Schalke stand die Null und das zum 197. Mal insgesamt. Auch darauf wollen wir blicken. Wir starten allerdings mit einem ganz großen Verein in die Sendung, dem FC Barcelona. Den geht es finanziell nicht unbedingt so gut. Die Corona-Krise gibt noch ihr Übriges dazu. Also der Schuldenberg, der wird immer größer. Und man muss sagen, die Gehälter der Superstars, die bleiben natürlich die gleichen, wenn sie nicht sogar anwachsen. Heißt also, sie müssen irgendetwas tun, sie müssen Geld reinholen. Und vielleicht bleibt da nur noch eine Lösung, der Verkauf des Superstars Lionel Messi.
Lionel Messi spielt ab dem 2. Februar nicht mehr für den FC Barcelona. Was auf den ersten Blick unvorstellbar klingt, könnte aus der Not heraus Realität werden. Denn Barca ist pleite und braucht dringend Geld. Die Schulden belaufen sich auf gigantische 1,173 Milliarden Euro. Diese Zahl wurde im Rahmen des jährlichen Finanzreports veröffentlicht. 730 Millionen davon muss Barca kurzfristig locker machen. Das geht vor allem mit Spielerverkäufen. Und genau in diesem Bereich liegt der Kern des Problems. 74% der Einnahmen werden für Spieler, Trainer und Mitarbeiter ausgegeben. Ein zu hoher Wert. Der Anteil darf 70% nämlich nicht überschreiten. Deshalb droht sogar noch eine zusätzliche Geldstrafe der Liga. Trainer Ronald Koeman sieht die Corona-Pandemie als Hauptgrund für die Schwierigkeiten.
Viele Teams leiden finanziell wegen Covid. Barcelona fehlt auch der Tourismus. Alle Clubs haben momentan schlechte Zahlen, nicht nur wir.
Fehlende Einnahmen sind ein gravierender Punkt der massiven Schuldenliste. Doch Barca muss zusätzlich bei einigen zurückliegenden Transfers nachzahlen. Dem FC Liverpool fehlen noch 40 Millionen Euro für den Verkauf von Philippe Coutinho vor 3 Jahren. Die Bayern warten auf 11 Millionen im Zuge des Vidal-Deals. Insgesamt betragen die Schulden für frühere Transfers rund 200 Millionen Euro. 126 Millionen davon müssen kurzfristig bezahlt werden. Auch die Banken warten auf ihr Geld. 266 Millionen Euro an Krediten hat Barca bis Ende Juni zurückzuerstatten. Die Katalanen bitten laut Football España um eine Ausnahmegenehmigung, damit die Schulden gestundet werden können. So soll eine baldige Insolvenz abgewendet werden. Doch es muss auch zusätzlich Geld in die Kasse kommen. Das lässt sich am einfachsten über Transfers generieren. Gut möglich, dass ein beispielloser Ausverkauf bevorsteht. Messi wäre ab Sommer ablösefrei, würde also nur noch bis zum 1. Februar Geld einbringen. Andere Topstars wie Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong oder vielleicht sogar Marc-André Ter Stegen könnten ebenfalls aus der Not heraus zum Verkauf angeboten werden. Die Strafe für jahrelange Misswirtschaft und Risikokalkulationen. Den FC Barcelona, wie wir ihn kennen, könnte es bald nicht mehr geben.
Ja, und ganz andere Sorgen hat momentan in der Fußball-Bundesliga der FC Schalke 04. Die stehen weiterhin unten im Tabellenkeller und müssen sich jetzt wohl oder übel mit Liga 2 beschäftigen. Und das könnte große Auswirkungen für den Verein am Ende heißen.
Der FC Schalke 04 in Liga 2. Ein Szenario, das immer wahrscheinlicher wird. Die große Frage, die sich viele stellen, wer würde dann noch im königsblauen Kader stehen? Fakt ist, 12 Verträge laufen aus. Unter anderem die Leihverträge mit Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Gonzalo Paciencia. Letzterer würde nur im Klassenerhaltsfall bleiben, heißt, er wäre weg. Die Leihen von Kolasinac und Huntelaar waren eh nur als Soforthilfe für die Rückrunde angedacht. Dazu sind auch Topverdiener Nabil Bentaleb, die Keeper Frederik Rönno und Michael Langer, Kilian Ludewig, Alessandro Schöpf, Steven Skripski, Timo Becker, Lukas Schuler und Shootingstar Matthew Hoppe im Sommer ablösefrei zu haben. US-Boy Hoppe könnte das neue Gesicht der Schalker in Liga 2 werden. Ihn wollen die Schalker auf jeden Fall halten. Aktuell laufen auch Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Und Trainer Christian Groß ist zuversichtlich, Hoppe bleibt. Interessant aus Schalker Sicht wäre auch eine weitere Zusammenarbeit mit Becker, Skripski und Ludewig. Becker und Ludewig sind jung und entwicklungsfähig. Skripski hat bei Union Berlin gezeigt, dass er ein guter bis sehr guter Zweitligaspieler sein kann. Zwar noch mit Vertrag, aber wohl kein Kaliber für die zweite Liga. Ozan Kabak, Amin Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar, Marc Uth, Matija Nastasic und Salif Sané. Mit ihnen könnte S04 im Sommer Kasse machen. Weston McKennie wird zudem wohl dauerhaft bei Juventus Turin bleiben, während Sebastian Rudis Vertrag eh nicht für die zweite Liga gilt. Eine mögliche Schalker Elf könnte dann so aussehen. Ralf Fährmann im Kasten. Die Viererkette bilden Ludewig rechts, Malik Thiau und Becker in der Innenverteidigung und eventuell das Schalker Talent und Cananolo Cousin Kerim auf links. Hier wäre aber auch Routinier Bastian Ožibka eine Option, sofern er bleibt. Im Mittelfeld könnt ihr die Zeit für drei Youngster schlagen. Levent Mercan, Can Bostogan und Nassim Boujalab. Da alle drei aber sehr offensiv ausgerichtet sind, wird diese Konstellation wohl nur in Einzelfällen möglich sein. Eine große Rolle im Kader sollte das Trio im Falle eines Schalke-Abstiegs aber auf jeden Fall haben. Komplettiert wird das Trio von Routinier und rechtsaußen Steven Skripski. Den Sturm könnten der noch nach Holland ausgeliehene Ahmed Kutucu und Shootingstar Matthew Hoppe bilden. Klar ist, der Gehaltsetat, der bei rund 80 Millionen Euro liegt, müsste in Liga 2 mindestens um die Hälfte runtergefahren werden. Die Folge: Schalke würde eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als komplett auf die Jugend zu setzen. Mit dem jetzigen Kader hätte ein möglicher Schalker Zweitligakader wohl nur noch wenig gemeinsam.
Und es gibt aber auch gute Nachrichten für die Schalker. Sie bekommen nämlich eine Finanzspritze. Wer da ein bisschen Geld locker macht, ist nachzulesen bei sport1.de und natürlich auch in der kostenfreien App. Also klicken Sie sich da mal rein. Schauen wir auf die Hertha. Auch die stehen unten im Tabellenkeller drinnen. Am Sonntag gab es das große Beben. Der Trainer Bruno Labbadia musste gehen. Michael Preetz direkt mit. Heißt also, frischer Wind ist wieder angesagt auf dem Trainingsplatz. Ein alter Bekannter ist nämlich zurück, Paul Dardai. Heute gab es dann die erste Trainingseinheit unter dem neuen alten Coach, und auch Arne Friedrich bekommt ja neue Aufgaben jetzt bei der Hertha.
Paul Dardai ist zurück auf dem Trainingsplatz der Bundesligamannschaft von Hertha BSC. Heute war die erste Trainingseinheit mit seiner neuen Mannschaft. Natürlich viele neue Gesichter, nur noch 12 Spieler sind übrig aus seiner letzten Amtszeit. Doch insgesamt ist Paul Dardai sehr positiv überrascht.
Also mein erster Eindruck ist sehr gut, sogar besser, wie ich das gedacht habe. Ich habe wirklich nicht geschlafen, habe gedacht, Mann, ich komme hier rein, hier sind 20 Alligatoren, werden sie mich auffressen wahrscheinlich, weil die paar Trainer haben sie aufgefressen. Und das ist komplett anderes. Ich habe gesagt, okay, Männer, zum einzuführen, dem ganze Training, laufen wir zwei Runden. Da haben sie zwei große Runden gelaufen. Ich als Spieler, ich hätte kleine Runde gelaufen, ohne dass ich etwas gesagt habe. Also die Mentalität passt.
Rund 19 Monate ist es her, dass er den Posten des Cheftrainers hier bei der Hertha räumen musste. Nun wieder zurückzukehren, das war für ihn keine leichte Entscheidung.
Ich habe richtig nicht geschlafen, ich habe nicht gewusst, soll ich machen, soll ich nicht machen. Aber dann zum Schluss, wenn ich schon hier bei Hertha BSC angestellt bin und hier bin und dann brauchen sie mich, dann sagt man ja, aber ich habe noch gestern 15 Uhr Training geleitet haben für U16. Ich wollte verabschieden und ich habe angefangen, richtig zu weinen.
Sein Vertrag, der läuft übrigens nicht nur bis zum Ende der Saison, sondern bis ins Jahr 2022. Eine Bedingung, die er stellte, um den Posten zu übernehmen.
Bis Sommer will ich einen guten Job machen und dann werden wir alles schauen. Ja, das ist schön, wir haben etwas geplant. Aber ich würde erstmal über diese, das muss auch für mich Spaß machen. Ja, ich bin leider so ein komischer Typ, das muss Spaß sein für mich. Und dann schauen wir.
Und nicht nur Paul Dardai wurde heute vorgestellt, nein, auch Arne Friedrich stand Rede und Antwort. Der ehemalige Nationalspieler übernimmt vorerst das Amt von Michael Preetz und wird bis zum Ende der Saison die Geschicke des Sportdirektors übernehmen.
Jetzt von heute auf morgen Hauptverantwortlicher zu werden, ist natürlich schon ein Brett, muss ich sagen. Ich habe mir das so auch eigentlich nicht vorgestellt. Nehme jetzt die Situation an und werde alles reinwerfen. Ich habe eine sehr, sehr enge und gute Zusammenarbeit mit Carsten Schmidt gehabt, jetzt in den letzten Stunden. Wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht.
Mit Arne Friedrich und Paul Dardai sind es nun zwei sportlich Verantwortliche, die Hertha wie kaum ein anderer kennen. In erster Linie geht es nun aber um den Abstiegskampf. Mit Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München warten direkt zwei Hochkaräter.
Ein alter Bekannter also zurück bei der Hertha, ein alter Bekannter auch zurück bei Eintracht Frankfurt, Luka Jovic. Und er hat sich direkt bezahlt gemacht, hat ja auch schon das ein oder andere Türchen jetzt erzielt. Offizielle Vorstellung, die gab es aber dann heute inklusive Pressekonferenz. Und da hat er sich unter anderem auch zu seinem Ex-Club Real Madrid geäußert.
Warum es in Madrid nicht geklappt hat, ich denke, das hat hauptsächlich mit der geringen Einsatzzeit zu tun, die ich bekommen habe. In Madrid ist es natürlich auch nicht leicht, da herrscht nochmal ein besonderer Druck, das ist Real Madrid. Sie haben auch eine andere Spielweise, deswegen denke ich auch, dass es für mich jetzt der richtige Schritt ist, wieder nach Frankfurt zurückzukommen, weil es hier die richtige Umgebung für mich ist. Ich möchte nicht genau darüber ins Detail gehen, wie mein Verhältnis zu Zidane war. Ich kann über ihn und Adi Hütter sagen, dass beide phänomenale Trainer sind und auch phänomenale Menschen. Bei Adi Hütter fällt es mir leichter, mit ihm zu kommunizieren, weil wir uns auf Englisch unterhalten können. Mit Zidane konnte ich auf Spanisch nicht besonders gut reden. Deswegen fällt es mir hier natürlich auch leichter, mich einzuspielen.
Und bislang in dieser Woche ist noch jede Menge mehr passiert. Das gibt es jetzt zusammengefasst für Sie im Newsflash. Und wir starten mit Karl-Heinz Rummenigge und einer besonderen Maske.
Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sorgt mit einer ungewöhnlichen Corona-Maske für Aufsehen. Die sogenannte Edera-Mask mit durchsichtiger Front wurde eigentlich für Gehörlose entwickelt, damit Mimik und Mund gesehen werden können. Brillenträger Rummenigge nutzte die Maske aber aus einem anderen Grund. Bei mir war es ja oft so, dass im Fernsehen zu sehen war, dass mir die Maske unter die Nase gerutscht ist. Als Brillenträger habe ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, das Problem, dass meine Brille immer beschlägt, wenn ich eine Maske trage, erklärte Rummenigge der Bild. Das sollte bei dieser Maske nicht der Fall sein, war es aber leider doch, berichtet der 65-Jährige. Deswegen bin ich auf Schalke dann zu einer herkömmlichen FFP2-Maske zurück. Leider habe ich noch keine Maske gefunden, die den gesundheitlichen sowie politischen Anforderungen und zugleich meinen Anforderungen genügt, erklärte der Bayern-Boss. Weil ich die Spiele ungetrübt schauen möchte, mache ich es jetzt so, dass ich ohne Brille schaue und die dann immer aufsetze, sobald es Richtung Strafraum geht. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat die WM in Ägypten auf dem 12. Platz beendet. Das Unentschieden gegen Polen im abschließenden Spiel besiegelte die schlechteste deutsche WM-Platzierung aller Zeiten. Bundestrainer Alfred Gislason kritisierte das Spiel seiner Mannschaft hinterher mit deutlichen Worten. Wir schießen den Torhüter warm und nutzen unsere Chancen nicht. Es sind billige Tore, die wir uns einfangen, aber eigentlich in allen Spielen. Auch der verpasste Sieg gegen Polen ärgerte Gislason. Wir haben 20 Sekunden vor Schluss Ballbesitz in Überzahl, da muss man das Spiel eigentlich gewinnen. Im letzten Angriff müssen wir viel konzentrierter sein. Trotz der ernüchternden WM-Auftritte peilt der DHB weiterhin die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Das Ticket für die Spiele muss sich Deutschland bei einem Olympia-Qualifikationsturnier im März allerdings erst noch sichern. Eigentlich sollte es in dieser Saison aufgrund der Corona-Pandemie kein All-Star-Weekend geben in der NBA und damit auch kein All-Star-Game. Doch wie nun NBA-Insider Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, ist ein All-Star-Game plötzlich wieder ein Thema. Im Gespräch soll demnach eine deutlich abgespeckte Version des traditionellen All-Star-Weekends sein, wohl ohne Dunk-Contest, Three-Point-Shootout, Skills-Challenge und Rising-Stars-Game. Als Austragungsort wird Atlanta gehandelt, als Termin ist der 7. März im Gespräch, da die NBA vom 5. bis 10. März eine Pause einlegt.
Wir schauen auf den FC Bayern München, die einsam ihre Kreise ganz oben in der Tabelle momentan ziehen. Und trotzdem gibt es eben auch einige Probleme beim deutschen Rekordmeister. Zuletzt gab es einfach viel zu viele Gegentore, Schwächen in der Defensive. Hat natürlich dann auch Manuel Neuer zu spüren bekommen, muss das ein oder andere mal hinter sich greifen. Jetzt am Wochenende stand mal wieder die Null.
Zum 197. Mal spielte Manuel Neuer beim Sieg gegen Schalke in der Bundesliga zu Null und überbot damit den bisherigen Bestwert von Oliver Kahn. Der Bayern-Keeper erlebt eine Saison der Kontraste. Ende 2020 noch zum Welttorhüter gewählt, aber in der Bundesliga schon mit 25 Gegentreffern, so viele wie kein anderer Keeper in den Top 4. Erst viermal schaffte es Neuer in der aktuellen Spielzeit, seinen Kasten sauber zu halten. Statistiken, die seine Leistungen nicht allumfassend widerspiegeln, denn der 34-Jährige bewahrt die defensiv schwachen Bayern bereits seit Monaten mit Weltklasse-Paraden vor noch mehr Unheil.
Ich weiß, was für eine Qualität er hat und ich finde einfach, er ist in der Form seines Lebens. Es ist wirklich sensationell, wie er da Großchancen auch pariert.
Der Trainer vertraut seinem Keeper, denn der steht eigentlich für Statistiken, der Superlative. 2016 stellte er den ewigen Bundesliga-Rekord auf, wurde in 34 Spielen nur 16 Mal überwunden. Überhaupt ist Neuer von allen Schlussmännern mit mindestens 30 Saisoneinsätzen derjenige mit den wenigsten Gegentoren. Auch seine Passquote von rund 76% ist bisher unerreicht. Selbst zwei direkte Torvorlagen kann Neuer in seiner Karriere schon vorweisen. An ihm liegt es nicht, dass der Rekordmeister momentan defensiv so anfällig ist. Wenn Manuel Neuer demnächst die Club-WM gewinnen und am Saisonende zum 9. Mal deutscher Meister werden sollte, werden die kleinen statistischen Schönheitsfehler dieser Saison als unbedeutende Randnotiz in seine beeindruckende Karrierebilanz einfließen.
Und dann schauen wir auch noch kurz auf dem Transfermarkt vorbei. Bis zum 1. Februar darf er fleißig hin und her gewechselt werden. Und da gibt es ein Mega-Angebot für Sergio Ramos.
Paris Saint-Germain hat Sergio Ramos offenbar einen Mega-Vertrag angeboten. Wie der spanische Radiosender Onda Cero berichtet, liegt dem Kapitän von Real Madrid ein Angebot über 3 Jahre mit einem Jahresgehalt von 15 Millionen Euro vor. Zuletzt soll Ramos, dessen Vertrag bei den Königlichen am Saisonende ausläuft, einen 2-Jahres-Vertrag bei Real inklusive 10% weniger Jahresgehalt abgelehnt haben. Nach ESPN-Informationen steht ein direktes Gespräch zwischen Ramos, der in den Vertragsverhandlungen mit Real bislang von seinem Bruder René vertreten wurde, und Real-Präsident Florentino Perez noch aus. Verbessert haben dürfte sich die Verhandlungsposition der Königlichen durch die Offerte von PSG aber wohl nicht. Wie die spanische Marca berichtet, wechselt Papu Gomez von Atalanta Bergamo zum FC Sevilla und soll dort einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben. Die Ablöse beträgt wohl um die 5 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen soll die Summe auf bis zu 7 Millionen anwachsen können. Beim Champions-League-Teilnehmer wird Gomez im Jahr offenbar 2,5 Millionen Euro netto verdienen. Am Argentinier war laut Corriere dello Sport auch Hertha BSC dran, letztlich vergeblich. Atalanta-Kapitän Gomez war nach einem Kabinenstreit mit Trainer Gianpiero Gasperini in Ungnade gefallen. Seit Mitte Dezember stand der 32-Jährige nicht mehr für Atalanta auf dem Platz. Olympiakos Piräus hat die Verpflichtung von Sokratis bekannt gegeben. Der frühere BVB-Verteidiger hatte vor kurzem seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst. Für Piräus ist der 32-Jährige daher ablösefrei.
Und das war's von uns für heute mit den Sport 1 News. Morgen gibt's uns natürlich wieder, dann auch wieder im TV. 19.30 Uhr. Einschalten ist also angesagt und umschalten jetzt auch. Im TV läuft nämlich schon Eishockey. Die DEL ist wieder am Start. Nürnberg gegen Augsburg. Also mal rüberschalten und den Abend genießen mit einer Partie Eishockey. Viel Spaß dabei und bis morgen.